Und die Angst, Al-Khawf, führt dazu, dass man das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, nicht tut. Wenn du also jemanden fragst, warum begehst du keinen Zina, dann wird er dir sagen, weil ich Allah fürchte. Und wenn du jemanden fragst, wieso betest du, dann wird er dir sagen, weil ich Allahs Belohnung und seine Liebe anstrebe. Und das eine ist mit dem anderen zusammen stark verbunden. Und deswegen, nachdem wir zuerst über die Liebe gesprochen haben, ist es jetzt an der Zeit zu sprechen über die Angst. Weil das eine mit dem anderen stark verbunden ist. Die Gelehrten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, möge Allah sich ihre erbarmen, haben verschiedene Ansichten darüber gehabt, welcher Teil im Menschen die Liebe oder die Angst oder die Hoffnung und die Angst stärker sein muss. Manche haben gesagt, man soll mehr Angst haben, damit man soll mehr Angst als Hoffnung haben, damit man bei Allah subhanahu wa ta'ala, damit man die, also auf keinen Fall eine Sünde begeht. Das würde dann zur Folge haben, dass du dir, wenn du auch im Sterbebett liegst, dass du dir nicht zu sicher bist, dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala siegreich sein wirst. Und dass du Angst haben sollst, auch wenn du stirbst, dass Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht von dir keine einzige Tat angenommen hat. Und andere haben gesagt, es ist besser, dass man mehr Hoffnung hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es geliebt, dass man Hoffnung gehabt hat. Hoffnung hat in Allah subhanahu wa ta'ala. Und andere Gelehrte haben wiederum gesagt, es kommt darauf an, wenn man eine gute Tat vollrichten möchte, dann soll man mehr Hoffnung haben. Nämlich die Hoffnung, dass Allah es auch annehmen wird. Deswegen soll man sich steigern, hineinsteigern und gute Tat auch verrichten. Und andere auf der anderen Seite, wenn man eine Sünde begehen möchte, dann soll man mehr Angst haben, damit man die Sünde nicht begeht. Also sie sagen, es kommt drauf an. Und wie zeigt sich das? Oder woher haben sie das entnommen? Und zwar folgendes, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Surat Ghafir, in Vers 60, sagt er, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr sprach, ruft mich an, so werde ich euer Bittgebet erhören. Und dieser Vers bedeutet ja gerade, dass wenn wir Dua machen, sollen wir Hoffnung haben und sollen wir daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Dua auch erhören wird. Und sofern wir die Voraussetzungen dafür auch erfüllen, wird Allah auch den Dua erhören. Und das weist darauf hin, dass man Hoffnung haben soll. Auf der anderen Seite, wenn man eine Sünde begeht, ist klar, dass man dann mehr Angst haben soll, Khauf oder Khashya, je nachdem, was wir da sehen werden. Und diese Ansicht ist sicherlich der Wahrheit näher als die anderen zwei. Aber trotzdem wissen wir, liebe Geschwister, dass es auch Hinweise darauf gibt, dass man Angst haben soll, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Weil vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala von einem die Tat nicht angenommen hat. Und was darauf wiederum hinweist, ist die Aussage des Surat al-Mu'minun, Vers 60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Allah beschreibt die gläubigen Menschen. Er sagt in Surat al-Mu'minun, Surat 23, Vers 60, und diejenigen, die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Und das ist kein man als Argument für oder gegen verwenden. Für, das ist die Aussage, die ich gerade eben getroffen habe, und zwar, dass man auch Angst haben soll, dass Allah eine Tat nicht annimmt. Das könnte ein Beweis dafür sein, die Ayah, weil die offensichtliche Bedeutung darauf hinweist. Aber auch, liebe Geschwister, warum gibt man als Mu'min eine Sadaqa? Damit man von seinen Sünden freikommt. Damit Allah subhanahu wa ta'ala einen Sünden vergibt. Ja? Also insofern schauen wir uns auch den folgenden Hadith an, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sein Hadith Qudsi, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني oder حين يذكرني. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith Qudsi bei Al-Bukhari und bei anderen, dass Allah sagt, ich behandle den Diener gemäß dem, oder genau so wie er über mich denkt. Ich behandle den Diener so, wie er über mich denkt. Und ich bin mit ihm, wenn er an mich denkt. Ja? Das heißt, wenn du Gutes von Allah denkst, und du denkst, er wird dir vergeben, das bedeutet der Hadith. Dann wird Allah subhanahu dir inshallah vergeben und dir Gutes geben. Aber wenn du davon ausgehst, dass er dich bestrafen wird, ja, und dich zur Rechenschaft ziehen wird, dann wird das auch geschehen. Ja? Deswegen soll man über Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die direkte Schlussfolgerung aus diesem Hadith, immer Gutes denken und Hoffnung haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen vergibt. Des Weiteren gibt es allerdings auch die Aussage, dass manche Gelehrte gesagt haben, wenn du krank bist, sollst du mehr Hoffnung haben und wenn du gesund bist, sollst du mehr Angst haben. Das ist die vierte von diesen vier Aussagen. Und eine fünfte ist die Aussage von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Er sagte, dass die Angst und die Hoffnung gleich stark sein sollen. Sobald eines von den beiden Überhand nimmt, wird man zugrunde gehen. Und also sinngemäß vergleichen sie mit den beiden Flügeln eines Vogels. Wenn ein Flügel nicht mehr in Ordnung ist, dann kann er nicht mehr fliegen. Und liebe Geschwister, wir wissen auch, dass, nachdem wir diese Ansichten gehört haben, dass die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala nicht gleich stark ist bei den Menschen. Manche Leute haben zu viel Angst. Was bedeutet es, zu viel Angst zu haben? Das bedeutet dann, die Hoffnung zu verlieren. Und andere wiederum, sie haben zu wenig Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und das bedeutet wiederum, dass sie diese Angst sie nicht davor schützt, Sünden zu begehen. Es gibt aber auch verschiedene Arten von der Angst. Und zwar, wenn man Angst hat, in Form eines Gottesdienstes, und man sich deswegen erniedrigt, und dass man deswegen die andere Person verherrlicht, und dass man deswegen unterwürfig ist dieser anderen Person gegenüber, das ist wie diese Angst im Inneren des Gläubigen, das ist eine Art Angst, die ein Gottesdienst ist. Und die darf nur für Allah subhanahu wa ta'ala vorhanden sein. Und man darf da in dieser Angst niemanden, darf man Allah niemanden zum Teilhaber machen. Sonst wäre es eine Form des Schirk, zweifellos. Wie diejenigen Menschen, die sagen, wie diejenigen Menschen, die viel mit den Toten zu tun haben, und sie denken, wenn sie diesen Toten, diesen nicht gefallen nicht tun, kann der Tote einem etwas antun oder vielleicht einem im Traum erscheinen oder einem, was nicht was, einen Djinn schicken, wie auch immer, was es gibt an verschiedenen Glaubensarten in dieser Hinsicht. Und sie denken, dass diese Leute einem dann schaden können, die gestorben sind, oder diese Steine oder was auch immer, dann solche Sachen wären eine Form des großen Schirk, weil sie teilweise bei den Menschen mehr Angst verursachen als vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wissen wir, gibt es die natürliche Angst. Die natürliche Angst, die der Mensch verspürt, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen so erschaffen hat. Wie zum Beispiel Musa alayhi salam im Vers auf der Seite 387 können wir in Surat al-Qasas nachlesen, als Musa alayhi salam jemanden aus Versehen umgebracht hatte und dann hat die hohe Schar des Pharaos sich versammelt und das Urteil gefällt, dass sie Musa alayhi salam umbringen wollen, dann ist er geflüchtet nach Medien, wie wir wissen. Und in dieser, über diese Angelegenheit sagt Allah, als er hinausgegangen ist, aus der Stadt, wo er war, sagte er, Allah im 21. Vers, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبَ. So ging er furchtsam aus ihr fort und hielt immer wieder Ausschau. Ausschau vor den Leuten, die ihn umbringen wollen. Und ebenso sagte er klar und deutlich im 33. Vers, Rabbi inni qateltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Er sagte, mein Herr, ich habe eine Menschenseele von ihnen getötet. Und so fürchte ich, dass sie mich töten. Und diese natürliche Angst darf man haben unter einer Voraussetzung. Sie darf nicht auf Kosten einer Pflicht vorhanden sein. Wenn man also irgendeine Pflicht, ein Wajib, unterlässt, aufgrund der Angst, natürlichen Angst, dann hat man eine verbotene Sache begangen. Und das ist, denke ich, eine klare Sache. Und ebenso, was der gläubige Mensch nicht haben sollte, ist Einbildung. Einbildung, wie jemand, der zum Beispiel sieht, einen Schatten, und dann bildet er sich ein, dass, obwohl es der Schatten eines Baumes ist, dann bildet er sich ein, dass es irgendwas wäre, was ihm schaden könnte. Das sind einfach nur Vorstellungen und Einbildungen, die keine Wirklichkeit haben. Der gläubige Mensch sollte eine starke Psyche haben und solchen Dingen aus dem Weg gehen. Und wenn man in der Nacht läuft, sollte man nicht sollte einem nicht die Angst überwältigen, dass schon beim nächsten Busch jemand dahinter lauern könnte, sondern man soll einfach zum Beispiel aus dem Koran lesen und Allah subhanahu wa ta'ala um Sicherheit bitten, und dann wird auch nichts passieren. Oder es gibt noch viele andere Beweise das für die natürliche Angst. Jeder von uns weiß das, ja. Aber der Shaitan, er hat Nutzen daran, dass er den Leuten Angst macht. Wir haben den Vers gelesen am Anfang. Der Shaitan will, also gemäß der Vers, der Shaitan will einem Angst machen. Und wem? Den Awliya. Den Awliya von Allah. Jeder Wali von Allah ist ein Feind des Shaitan. Und der Shaitan will die Awliya von Allah wegbringen und will ihnen Angst einflößen. Unter anderem, indem man den Leuten vor dem Kampf gesagt hat, achtet darauf, seid vorsichtig, die Menschen haben sich schon versammelt, um gegen euch zu kämpfen, deswegen habt Angst vor ihnen. Und Allah sagt, habt keine Angst vor ihm, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid, sagt er subhanahu wa ta'ala, wenn ihr gläubig seid. Und insofern, liebe Geschwister, der Shaitan, sobald er sieht, jemand will eine Pflicht machen, ein Gebet oder etwas anderes, da kann es sein, dass er einem versucht, Angst einzuflößen und dies nicht tut, dass man das nicht tut, dass man diese Sache nicht tut. Und genauso der Da'ya, der ihm der Da'wah macht, bevor er einem Juden oder Christen die Wahrheit sagt oder jemand anderes, dann kann es sein, dass der Shaitan einem im Herzen wirft und sagt, sag das lieber nicht, denn vielleicht, wenn du das sagst, bekommen sie ein schlechtes Bild über den Islam und dann verstehen sie die Religion falsch oder was auch immer. Ja? Das kann passieren, und das ist auch, der Shaitan hat davon Nutzen, weil er will, dass man nicht die Wahrheit sagt. Und das Sagen der Wahrheit ist kein Grund, liebe Bruder, liebe Schwester, dafür, dass man länger lebt oder weniger lebt. Und genau umgekehrt, also die Wahrheit nicht zu sagen, ist kein Grund dafür, dass man länger lebt. Eben, ihr kennt zum Beispiel das Beispiel von Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, einer der größten, also Kämpfer der Muslime damals, über den gesagt wird, dass er sogar mit zwei Schwertern gekämpft hat. Dieser Mensch, der an vielen Feldzügen teilgenommen hat und beim Dschihad dabei war, sowohl als Kafir früher und bei den Kuffar, als auch bei den Muslimen dann später. Dieser Mensch, wo ist er gestorben? Auf seinem Bett. Und er ist nicht als Shahid gestorben, obwohl er an vielen Feldzügen teilgenommen hat. Aus dieser Ayah, die wir gelesen haben, haben wir gelernt, dass das Fürchten Allah, das Allah zu fürchten, ist ein Teil des Iman. Und im Arabischen und vielleicht auch im Deutschen gibt es einen Unterschied zwischen dem Wort Angst und Furcht. Das Wort Angst wird normalerweise übersetzt ins Arabische mit oder umgekehrt mit Khauf. Und Angst zu haben, jeder Mensch kann Angst haben. Du kannst Angst haben vor einer Ratte. Aber Furcht, auf Arabisch Khashyah, ist nicht nur Angst, sondern dann musst du auch wissen, warum du Angst hast. Es hängt also zusammen mit der anderen Sache. Weil du Allah subhanahu wa ta'ala kennst, hast du Angst vor ihm. Und das nennen wir dann Furcht. Man hat Furcht vor jemandem. Er forscht vor jemandem. Oder fürchtet jemanden. Und das ist die Angst, die wir meinen. Diese Furcht nach dieser Definition. Ja. Des Weiteren, liebe Geschwister, sagt der Autor, rahimahullah, erwähnte einen Vers von Surat At-Tawbah. Und an der Stelle können wir vielleicht 2 Minuten Pause machen. Und dann können wir an der Stelle weitermachen, inshallah. Bismillah. Alhamdulillah. As-salatu wassalam ala Rasulillah. Jetzt hat der Autor, rahimahullah, noch einen weiteren Vers erwähnt. Surat At-Tawbah, sagte er, die Ayah auf Seite 188. Und zwar die. Was ist Moment? Ja, Entschuldigung, Seite 189. Ja. 189 im Vers 18. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Es geht wieder um die Furcht. Allah sagte, gewiss, Allahs Moscheen bevölkern nur diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, das Gebet verrichten, die Abgabe entrichten und niemanden außer Allah fürchten. Diese aber werden vielleicht zu den Rechtgeleiteten gehören. Es gibt einen Hadith, der allerdings daif ist, in dem der Prophet s.a.w. Angeblich gesagt haben soll, wenn ihr jemanden seht, der die Moschee bevölkert oder viel in die Moschee geht, dann bezeugt, dass er ein gläubiger Mensch ist. Und dann las er genau diese Eier. Und deswegen wissen wir, wenn jemand viel in die Moschee geht, regelmäßig, dann ist das ein Beweis dafür, dass er Iman hat. Dann ist es ein Beweis für was? Dass er erstens an Allah glaubt und zweitens an Yawm al-Qiyamah glaubt und drittens, dass er betet und viertens, dass er Zakat zahlt und fünftens, alhamdulillah, dass er niemanden fürchtet außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier sehen wir die Bedeutung des Gebetes im Islam und die Bedeutung nicht nur des Gebetes im Islam, sondern die Bedeutung des Gemeinschaftsgebetes im Islam und die Bedeutung des Gemeinschaftsgebetes im Islam in der Moschee. Ja, diese Ayah ist zitiert worden aufgrund, wie wir gesagt haben, der Furcht. Also ist es ein Zeichen des Iman, dass man niemanden fürchtet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und, Und was die Iman bedeutet im Einzelnen, das brauchen wir nicht eingehen, haben wir schon inshallah genug gesagt. Aber vielleicht eine kleine Sache, auf die man selten eingeht. Auf Arabisch, Yawm al-Qiyamah, heißt der Tag der Auferstehung. In dieser Ayah heißt Al-Yawm al-Akhir. Ich weiß nicht, ob den Leuten das auch ein Begriff ist, aber im Arabischen wird sehr oft gesagt Al-Yawm al-Akhir. Das bedeutet der letzte Tag. Im Deutschen sagt man der jüngste Tag. Wahrscheinlich, weil es der Tag ist, der gerade stattfindet. Das ist gerade der jüngste. Auf jeden Fall im Arabisch der letzte Tag, weil danach finden nicht mehr die Tage statt, die wir kennen. Oder vielleicht ist der letzte Tag, bevor die Leute ihr Ergebnis also ihnen bekannt geben wird. Ja, und vorhin habe ich eine Sache gesagt. Ich habe gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Ja? Ich habe gesagt, Angst, das kann man haben, ob man die Person kennt oder die andere Sache kennt oder nicht kennt. Wenn jemand dich erschreckt, hast du Angst davor. Wenn du ein Tier siehst, weil es dich vielleicht auffressen wird, dann hast du Angst davor. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, wir fürchten ihn, weil wir ihn kennen. Aufgrund dessen, was wir über ihn wissen, fürchten wir ihn. Was auf diese Bedeutung hinweist, ist, dass Allah gesagt hat in Surat Fatir, Vers 28, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Er sagte, nur diejenigen haben Furcht vor Allah, also von den Dienern Allahs, haben nur diejenigen Furcht, die gelehrt sind. Oder anders, nur die Gelehrten von seinen Dienern fürchten Allah wirklich. Ja? Und das weist darauf hin, dass man die Person kennt. Weil ihr wisst, je gelehrter man ist im Islam, desto besser kennt man Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist auch, haben wir gerade gehört, vielleicht kam das jemandem seltsam vor, er sagte, فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Über diese gläubigen Menschen, die Allahs schönen Frieden bevölkern und so weiter, diese fünf Eigenschaften erfüllen, inshallah, Allah sagt über sie, diese werden vielleicht zu den Rechtgeleiten gehören. Weil das ist die wortwörtliche Bedeutung. Asa ist vielleicht. In dem Fall. Aber Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, sagte, عَسَى مِنَ اللَّهِ وَاجِبًا. Das heißt, wenn Allah das Wort Asa verwendet, dann ist es verpflichtend. Dann wird es also auf jeden Fall so sein. Ja? Das sagte er. Und er ist ja, wie gesagt, einer der Sahaba, die sich mit dem Koran am besten auskennen. Zweifellos, ja. Und wenn jemand versuchen möchte, sich zu verbessern in dieser Hinsicht, dass er weiß, dass er ob Allah wirklich alleine fürchtet oder andere noch, soll sich den folgenden Hadith verinnerlichen. So, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich lese wieder das auf Arabisch vor, und dann übersetze ich ihn. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Dieser Hadith ist sehr wertvoll, wenn man Folgendes erreichen möchte, dass man nur Allah fürchtet und niemand anderes. Und zwar sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, wisse, dass selbst wenn alle Leute sich versammeln würden, um dir irgendetwas zu nützen, so werden sie dir nichts nützen, es sei denn, Allah hat es bereits schon für dich aufgeschrieben. Und wenn sie sich versammeln würden, um dir zu schaden, irgendwie zu schaden, so werden sie dir nicht schaden können, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala hat es schon für dich so aufgeschrieben. Liebe Geschwister, dann erwähnt er auch so einen weiteren Vers, der auch über die Angst geht, und zwar in Surat Al-Ankabut. Im 10. Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Unter den Menschen gibt es manche, oder unter den Menschen gibt es manchen, der sagt, wir glauben an Allah, wir alle, Alhamdulillah. Wenn ihm aber um Allahs Willen Leid zugefügt wird, setzt er die Anfechtung durch die Menschen der Strafe Allahs gleich. Was bedeutet diese Ayah? Ihr wisst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden prüfen will, dann prüft er ihn. Und der Mensch, wenn er zum Beispiel durch jemand anderes geprüft wird, also wenn jetzt zum Beispiel irgendein anderer Mensch dich prüft, geprüft im islamischen Sinne prüft, ob deine Religion wahr ist. Die andere Person meint das natürlich nicht, ja. Das heißt, du wirst in deinem Leben geprüft durch irgendetwas. Man gibt dir Geld oder man gibt dir irgendetwas und es wird jetzt geschaut, ob du das islamisch umsetzt oder nicht. Oder man macht dir zum Beispiel Angst. Man sagt dir, das ist vielleicht ein bestes Beispiel, man sagt dir, wenn du betest, dann passiert das und das und das. Was macht der Mensch jetzt leider? Viele von ihnen, sie beten dann nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht diese Situation mit jemandem, der vor Allahs Strafe flieht. Er sagt also, ihr fürchtet euch vor der Strafe eines Menschen und flieht dann davor, dass ihr bestraft wird von diesem Menschen. Aber normalerweise müsst ihr das Gleiche tun mit den Befehlen, die ich euch gebe. Ich sage euch, betet. Wenn ihr nicht betet, dann gibt es das und das und das. und ihr macht es trotzdem nicht. Das, was ihr also macht, wenn ein Mensch euch etwas sagt, das müsstet ihr eigentlich für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Ja? Das ist die Bedeutung des Verses, und lesen wir noch einmal. Und unter den Menschen gibt es manche, der sagt, wir glauben an Allah. Wenn ihm aber um Allahs Willen Leid zugefügt wird, irgendwie wirst du geprüft in deiner Religion, setzt er die Anfechtung durch die Menschen, das heißt die Strafe der Menschen, behandelt als wäre es die Strafe wie Allah. Als ob ein Mensch straft oder Allah straft, beides für ihn gleich. Oder besser gesagt, er tut so, als wäre es das Gleiche. In Wirklichkeit flieht er vor der Strafe des Menschen und macht sich bewusst, eigentlich sollte er vor der Strafe von Allah fliehen. Und genauso wie er flieht vor der Strafe von den Menschen, so sollte er eigentlich fliehen vor der Strafe von Allah. Also als eher sollte er vor der Strafe von Allah fliehen, wenn er wirklich ein Gläubiger ist und behauptet, ich glaube an Allah, wie es am Anfang des Verses heißt. Das ist diese Eier, liebe Geschwister. Und weil das Problem ist, dass diese Person ist genau die gleiche, wie Allah beschrieben hat in Surah Al-Hajj, in Surah 422, Vers 11. Und unter den Menschen gibt es manchen, der Allah nur am Rande dient. Und unter den Menschen gibt es manchen, der Allah nur am Rande dient. Und was dies bedeutet, kann man sich sehr gut vorstellen. Er macht vielleicht gerade mal die 5 Gebete, mehr nicht. Ja? Und er geht davon aus, dass inshallah das alles von ihm angenommen wird. Und er macht die Hajj einmal und sagt, jetzt brauche ich nicht mehr mal machen. Oder er macht die Umrah einmal, sagt, Alhamdulillah, ich habe meine Pflicht jetzt erledigt. Und so weiter und so fort. Ja. Warum wird das im Kapitel al-Tawhid erwähnt? Und warum reden wir über die Angst? Weil wir gesagt haben, wieder eine Person, die vor der Strafe der Menschen genauso flieht und sagt, nein, ich bete nicht, damit ich nicht bestraft werde. Das ist, er fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und er fürchtet den Menschen so, wie er eigentlich Allah fürchten sollte, und das ist die Form des Schirk, von der wir die ganze Zeit reden. Dabei sagte Allah subhanahu wa ta'ala klar und deutlich, dass er die Menschen prüfen wird, damit er weiß, wer wirklich gläubig ist und wer nicht. Er sagte subhanahu wa ta'ala in Surah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Vers 31, und wir werden euch ganz gewiss prüfen, bis wir feststellen, welche sich abmühen von euch und welche standhaft sind. Und bis wir eure Werke prüfen. Ja. So viel dazu. Und dann lesen wir einen Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu ardah. Er sagte und schreibt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Allerdings ist diese Überlieferung nicht authentisch, aber die Bedeutung davon ist inshallah in Ordnung. Er schreibt es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Inna min da'f al-yaqin an turdiya an-nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala man ma lam yu'tika Allah inna rizqallah la yadurru hirsu haris wa la yarudduhu karahiyat karih. Er sagte, zur schwachen Gewissheit. Wisst ihr, die Gewissheit ist die höchste Stufe des Iman. Al-Yaqin. Die Gewissheit, der Iman ist Stufen. Und die höchste Stufe ist Al-Yaqin. Inna min da'af al-Yaqin. Ein Zeichen, dass diese Gewissheit schwach ist bei den Menschen, ist, dass er versucht, die Menschen zufriedenzustellen, auf Kosten was? Der Zufriedenstellung Allahs. Also er stellt den Menschen zufrieden und nimmt dadurch Allahs Zorn in Kauf. وَأَنْتَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ. Und dass du die Menschen lobst, aufgrund des Rizq, was du von Allah bekommen hast. Und gemeint ist nicht, dass man den Menschen nicht danken soll, denn der Prophet sagte, مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُهُ. Wenn jemand euch etwas Gutes tut, dann belohnt ihn dafür. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُهُ. Und wenn ihr nichts habt, womit ihr diese Person belohnen könnt, dann betet für sie, bis ihr denkt, dass ihr sie genug belohnt habt. Sondern gemeint ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala das Rizq nimmt und vergisst, dass der Rizq von Allah kommt. Oder weiterhin, sagte er, und dass du den Menschen tadelst, weil Allah dir etwas Bestimmtes nicht gegeben hat. Der Mensch zum Beispiel verschenkt etwas, jemand schenkt etwas und gibt dir nichts davon ab und dann regst du dich darüber auf. Das geht dich nichts an. Aber umgekehrt natürlich, wenn jemand etwas verteilt und ist ungerecht, Nein, natürlich, dann beschweren wir uns, weil diese Person ungerecht ist. Und Gerechtigkeit gehört ja zur Religion Allahs. Und dann sagte er, der Rizq von Allah bekommt man nicht, indem man eifrig ist. Und der wird auch nicht abgewendet dadurch, dass man etwas verabscheut, dass jemand verabscheut. Und gemeint ist nicht damit, dass wenn man eifrig ist, dass man dadurch keinen Rizq bekommt, sondern gemeint ist, also natürlich, wir wissen jeder von uns, wer nach Rizq strebt, bekommt Rizq. Und wer zu Hause sitzt, bekommt nichts. Ja? Aber dieser Hadith soll verdeutlichen, dass alles, was wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, hat Allah schon vorher geschrieben, festgeschrieben. Das heißt, durch deinen Eifer wirst du auch nur das bekommen, was Allah schon vorher geschrieben hat. Und du wirst nichts bekommen, was Allah dir nicht vorher schon festgeschrieben hat. Und Aisha radiallahu anha wa ta'ala sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Das ist ein der wichtigste Hadith für uns heute, zu guter Letzt, weil dieser Hadith, alhamdulillah, zeigt uns, dass es wohl keinen Sinn macht, weder in diesseits noch im Jenseits, dass man jemanden anderes zufriedenstellt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hadith ist bei Ibn Hibban überliefert, er sagte, wer danach strebt, Allah zufriedenzustellen, auch wenn es auf Kosten der Zufriedenstellung der Menschen ist. Nochmal, wer danach strebt, Allah zufriedenzustellen, auch wenn deswegen die Menschen mit ihm zornig sein werden, dann wird Allah mit ihm zufrieden sein und Allah wird dafür sorgen, dass die Menschen mit ihm zufrieden sind. Und dann sagte er genau das Gegenteil, und wer danach strebt, die Menschen zufriedenzustellen, obwohl dadurch Allah zornig wird, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zornig werden und er wird dafür sorgen, dass die Menschen auch mit ihm zornig sind. Ja. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir viele Dinge, aber eine Sache, was unser Aqidah angeht, wir lernen, dass das Zufriedensein Allahs und das Zornigsein Allahs gehören zu Allahs Eigenschaften, an die wir glauben, im Gegensatz zu Al-Asha'ira und anderen, die diese Eigenschaften uminterpretieren, sondern wir nehmen sie so an, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie uns gesagt hat. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.